Heute geht es weiter mit einer sehr inspirierenden Person in der Bibel. Und zwar tauchen wir ein ins Leben von Nehemia. Und wir sind als Gemeinde mit dem Jahresmotto unterwegs: Ora et labora, bete und arbeite. Und ich glaube, da können wir ganz, ganz viel lernen vom Nehemia. Und ich meine, schließlich ist Schaffen ganz ein wichtiger Teil von unserem Leben. Die meisten, oder wir verbringen fast alle ein Drittel von unserem Leben mit Schaffen. Ein Drittel schaffen wir. Und darum ist es wichtig, dass wir das Thema auch, wie wir als Christen können in der Arbeitswelt oder auch daheim, wo wir arbeiten, können beten und eben arbeiten. Und unser Traum, und ich glaube sogar auch unser Auftrag, ist, dass wir die besten Arbeitnehmer sind, dass wir die besten Arbeitgeber sind, dass wir wirklich in der Gesellschaft auch einen Unterschied machen, auch wenn wir gerade eben am Arbeiten sind. Und so glaube ich, dass der Nehemia uns auch ein paar Tipps wird geben, wie wir im Alltag, wie wir ein vorbildliches Leben können leben, auch gerade auf der Arbeit. Und zuerst wollen wir eintauchen, wer ist der Nehemia gsi? Und zwar lesen wir in Nehemia 1,1. Dies ist der Bericht von Nehemia, dem Sohn von Hachalia, im 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes von Persien. Im Monat Kislev hielt ich mich in der königlichen Residenz Susa auf. Also wer ist das gsi? Der Nehemia. Wir haben vorhin gehört, Namensbedeutungen haben wirklich etwas mit dem zu tun. Bedeutungen von Namen von Gott, aber auch Bedeutungen von Personen. Sein Name hat bedeutet, Jahwe tröstet, Jahwe hat getröstet. Und er war Mundschenk gewesen. Das können wir jetzt hier raus interpretieren, da er in der königlichen Residenz war. Aber im Vers 11 wird es dann selber nur erwähnt, da sagt er, denn ich war der Mundschenk des Königs. Was waren die Aufgaben von einem Mundschenk? Da müssten wir jetzt unsere Gastro-Leute fragen, ob es das in Kandersteg auch noch gibt in den Hotels, so Mundschenks. Und eine Aufgabe war wirklich, die Getränke vom König zu kontrollieren und zu hoffen, dass sie nicht vergiftet sind. Das war eine Aufgabe. Sie haben serviert, bei Fest, bei Mahlzeiten, bei Besuch, einfach der Wein vom König kontrolliert. Sie waren dementsprechend auch Verwalter von den ganzen Weinkellern. Also alle Weinliebhaber, Mundschenk, interessanter Job. Und es ist nicht nur bei diesen Getränken geblieben, sondern weil die Menschen, die Mundschenken, ganz nah am König waren, sind oft zu engen Vertrauten, Berater, Ratgeber der Könige geworden. Zudem waren sie auch eine Art Leibwächter. Sie haben mitgeholfen im Hof zu kontrollieren, wer kommt in den Königshof rein, wer nicht. Also dort haben sie auch so eine Art Garten-Leibwächter-Aufgabe gehabt. Wie ist man Mundschenk geworden? Oder wie ist der Nehemia Mundschenk geworden? Man geht davon aus, dass er einfach ein ganz edler, guter Typ war. Er ist nicht aus einer königlichen Linie gekommen, dass er ist reingewachsen ist, sondern er hat ein vorbildliches Leben gelebt, schon bevor man das Buch hat geschrieben hat, wo er einfach mit seiner Art und Weise, mit seinen persönlichen Qualitäten, hat es geschafft, sich dort hochzuschaffen in die Königsaufgabe am Königshof. Und die ersten 13 Kapitel, die wir jetzt im Nehemia nicht heute lesen, sondern in dieser Serie, in nächster Zeit, die schreibt er aus seinen eigenen Perspektiven. Das sind Einträge wahrscheinlich aus seinem Tagebuch, wo er aus seiner Sicht genau schreibt, wie die Sachen waren. Aufgeschrieben hat es wahrscheinlich gleich der Ezra. Wann ist das Ganze passiert? Im Jahr 446 vor Christus, Monat Kislev. Also das ist etwa im 9. Monat vom Jahr gsi, also im Herbst, Winter. Darum waren sie auch in dieser Winterresidenz gsi, sozusagen. Jetzt, den Kontext, den kennt ihr eigentlich. Oder die bei der Serie schon dabei waren, die haben jetzt eigentlich den ganzen Kontext studiert, indem wir Ezra angeschaut haben. Und gleichzeitig möchte ich das nochmal ein bisschen repetieren, auch für die vielleicht heute erst in die Serie eintauchen. Und zwar ist das ganze Buch Nehemia ist eigentlich der zweite Teil von Esra. Das haben wir auch schon angeschaut. Und dort haben wir gesehen, was ist passiert. Israel ist Gott untreu geworden und es ist nach Babylon verschleppt worden. Israel, der Tempel, ist komplett zerstört worden. Das war etwa 605 vor Christus. Nachher ist Folgendes passiert. Sie waren 70 Jahre in der vorausgesehenen Gefangenschaft in Babylon, bis sie dann auf das Edikt vom Kyros nach 70 Jahren zurück dürfen, weil Gott den Kyros hat erweckt und sie dort wieder dürfen den Tempel aufbauen. Dann haben sie den Tempel aufgebaut und genau 70 Jahre nachdem er zerstört wurde, 515 nach Christus, war er fertig. Und dann kann man sagen, sie sind dort gelebt, aber die Stadtmauer war immer noch kaputt gewesen. Das ist schon so der geschichtliche Abriss. Und jetzt sind wir bei 446 vor Christus, also das waren jetzt etwa 150 Jahre gewesen, in diesen paar Minuten. Also es war doch eine längere Zeit gewesen. Und dann kommt die Geschichte von Nehemia und ich lese weiter. Nehemia 1, jetzt Vers 2 bis 4. Da besuchte mich Hanani, einer meiner Brüder, und mit ihm noch andere Männer aus Juda. Ich fragte sie, wie geht es den Juden, die aus der Verbannung heimgekehrt sind? Und wie steht es um Jerusalem? Sie berichteten, die Zurückgekehrten leiden bittere Not. Man beschimpft sie. Von der Stadtmauer Jerusalems sind nur noch Trümmer übrig. Die Tore liegen in Schutt und Asche. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Also sein lieblicher Bruder kommt zu Besuch. Vielleicht war es spontan. Ist er plötzlich einfach da gewesen. Vielleicht hat er auch einen Plan gehabt. Er denkt, ja, vielleicht könnte ja der Nehemia, der da im Königshaus arbeitet, uns helfen. Wir wissen es nicht genau. Was wir wissen ist, der Nehemia war verfügbar gewesen. Der Nehemia hat sich Zeit genommen. Der Nehemia hat es interessiert, wie es seinem Bruder geht. Ja, nicht nur, weil es seinem Bruder geht, er hat sich interessiert, wie es dem ganzen Volk von seinen Vorfahren geht. Wie die Stadt Jerusalem aussieht. Er hat Fragen gestellt und schlussendlich war der Nehemia zutiefst betroffen gewesen, aufgrund von dieser Notsituation, wo Jerusalem, wo die Juden, wo seine Vorfahren sind drin gsi. Er ist nicht nur betroffen gsi, er hat gerannt über die Krise, über die Not, Mitleid mit seinem Volk, ein weiches Herz gehabt, ein barmherziges Herz, weil er ein Herz für Menschen hatte. Ja, er hat die Menschen geliebt und hat getrauert. Ich meine, er hätte ja sagen, ja, da seid ihr selber die Schuld, ihr seid ja Gott nicht treu gewesen. Oder er hätte sagen, hey, also los, jetzt machen mal vorwärts, jetzt seid ihr schon so lange, schon etwa 80 Jahre der, du hättest noch nicht einmal geschafft, die Tempelmauer, der Tempel hat er zwar geschafft, bravo, aber die Mauer, das Wichtigste, hat er noch nicht einmal aufgebaut. Oder er hätte ja sagen, ich habe gar keine Zeit, ich bin beschäftigt, ich muss da gucken, dass meine Weine gut gelagert sind. Nein, er war barmherzig gewesen. Er hatte ein Herz, das sich berühren lassen. Hey, mir ein Herz, das sich berühren lässt, wie eine Not an uns hergetragen wird. Oder sind wir innerlich abgestumpft, verhärtet, dass die Nöte von Menschen gar nicht an uns herkommen? Er hatte ein weiches Herz. Ich ein paar Sachen mitgebracht, um das symbolisch ein bisschen darzustellen. Wie sieht unser Herz aus? Ist es so ein schwerer, harter Stein? Und jetzt, wenn nicht an uns hergetragen werden, was macht das mit uns? Prallt es einfach ab? Dann gehen wir wieder ein bisschen in die Sonne. Dann trocknet es schnell wieder. Und die Not kommt gar nicht in unser Herz her. Ich habe natürlich noch etwas anderes mitgebracht. Oder ist unser Herz eher ein moosiges, weiches Herz? Dass wenn nicht, kommen, tropft es immer noch ein bisschen. Aber es nimmt schon ganz viel von dem, was kommt, auf und prallt nicht einfach ab. Wie Moos, wo weich ist, wo aufsaugt, wo ganz anders ist, als eben ein Stein, wo hart ist. Wie sieht dein Herz aus? Steinig, hart, dass es eben abprallt? Oder nimmt es wirklich Flüssigkeit auf? Und das ist die erste sehr herausfordernde Frage, die uns der Nehemia hier stellt. Und die gute Nachricht ist schon, wenn du wie merkst, schon nicht, das beschäftigt mich gar nicht oder das prallt einfach ab. Es kann ein Prozess passieren. Moos wächst langsam, aber stetig. Und dann wird es so zu einem weichen Teppich, dass es eben wirklich Wasser kann speichern kann. Kann aufnehmen und behalten und vielleicht später sogar Wunderbares daraus wächst. Und ich glaube, dass Gott uns auch helfen kann, dass wir so ein weiches Herz überkommen. Jetzt, wie hat er, der Nehemia, reagiert auf die Botschaft, auf die Not, die an ihn ist hergetragen wurde? Und seine Reaktion war schon krass gewesen. Ich trauerte tagelang, fastete und betete. Und ich finde es interessant, dass er nicht einfach aufgestanden und in einem Aktionismus war. Also gut, aufstehen und jetzt etwas machen. Wir müssen das sofort verändern. Und das sind wir oft Schweizer. Wir sagen, oh, eine Not, zack, sofort etwas machen. Und überlegen gar nicht so recht, was es dort zu machen gäbe oder was dort wirklich Not ist. Aber seine Reaktion ist, er fastet und betet. Wir lesen nicht genau, wie das hat ausgesehen im Detail, wie viele Stunden das er hat betet, wie viele Tage das er hat gefastet. Aber man sieht daraus, er hat tagelang hat er das Anliegen von dieser Not in seinem Herz bewegt. Und mit Gott darüber geredet und gerungen. Und dann kommt so die Quintessenz von diesem Gebet. Schreibt er dann dort in sein Tagebuch und können wir da hier lesen. Und er fängt an, ach Herr, das ist so ein Gefühlsausdruck, wo nochmal die tiefe Betroffenheit zeigt. Der Schmerz, die Dringlichkeit von dieser Not, von seinen Freunden, von seiner Familie. Und so fängt er an zu beten, ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott, du lässt deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben. Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Also er erkennt zuerst mal Gottes Größe und Gottes Treue. Gott des Himmels. Grosser und ehrfurchtgebietender Gott. Der Luther schreibt es ein bisschen herausfordernder. Der schreibt furchtbarer Gott. Elberfelber schreibt schrecklicher Gott. Ich bin dem noch ein bisschen nachgegangen, weil es mich beschäftigt hat. Und das hier ist die richtige Übersetzung. Jahre heisst ehrfurchtgebietend. Es heisst fürchten, aber mehr als Ehrfurcht empfinden. Nicht, dass man vor Gott müsste Angst haben, aber gottesfürchtig sein, Respekt haben, weil er so überwältigend gross ist. Und das malt sich der Nehemia vor Augen, wie gross der Gott vom Himmel, wie ehrfürchtig der Gott ist. Aber er nennt ihn auch als einen Gott, der treu ist, der seine Güte schon hat erwiesen. Und dann der zweite Punkt, den er macht, ist, er bekennt die Schuld vom Volk. Und er fühlt sich als einer von diesem Volk. Wir lesen weiter, Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben. Auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Also er sagt, hey, sorry, es tut uns leid. Wir haben versagt. Obwohl das er vielleicht nicht einmal direkt betroffen war. Und gleichzeitig hat er sich vielleicht schon gefragt, habe auch ich versagt? Warum bin ich eigentlich hier am Königshof? Und nicht auch mit meinem Volk an die Stadtmauer aufbauen? Vielleicht waren das Fragen, die ihn hier beschäftigen. Und das Dritte, wie er betet in diesem kraftvollen, starken Gebet, ist, er erinnert Gott an seine Verheißungen. Er sagt, aber denke doch, Vers 8, Nehemia 1, 8, aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Das ist passiert. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Also er sagt, hey Gott, du hast doch aber auch versprochen, dass du mit uns bist. Also erinnert sich an die Verheißung, dass er sie zurückbringen wird. Und dann das Vierte, was er macht in diesem Gebet, ist, er betet konkret um das Gelingen, um das, was er schon im Gebet innerlich vorbereitet hat. Es kommt nochmal, ach Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr habe, denn ich war der Mundschenk des Königs. Also er sagt nochmal, erhör doch bitte mein Gebet, bis uns gnädig, weil wir dich ehren wollen. Und schenk bitte ein offenes Ohr, wenn ich vor einen König gehe, das Anliegen teile. Es war ein Prozess, ein längerer Prozess. Aber Nehemia, seine Reaktion, finde ich schon sehr stark. Und sie zeigt, er hat eine tiefe Vertrautheit zu Gott. Ich meine, wenn du so betest, betest du nicht zum ersten Mal. Er hat gewusst, wer der Gott ist. Er hat Gott gekannt. Er hat seine Verheißungen gekannt. Er hat seine Schrift gekannt. Er hat Schuld bekannt. Er hat eine klare Theologie gehabt. Und das ist ein Hinweis, dass er wahrscheinlich schon vorher ein ganzes intensives, tiefes Gebetsleben hat gepflegt. Weil er genau hat gewusst, jetzt kommt die Not und jetzt weiss ich, wie ich bete. Das war nicht ein Zufall. Das war wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, wo er gefastet hat. Sondern etwas ist durchgebrochen, wo er kultiviert hat. Und wisst ihr, grosse Aufgaben fangen oft auf den Knien an, damit sich Gottes Plan offenbaren kann. Und das hat der Nehemia ganz eindrücklich vorgelebt. Weil wir haben schon vorher schon gemerkt, im Gebet ist etwas passiert. Ein Plan ist entstanden, ob er etwas machen soll oder nicht. Aber ich möchte gleich, bevor wir einsteigen in den nächsten Teil, was er dann gemacht hat, fragen, welchen Nöten begegnest du in deinem Alltag? Mit welchen Anliegen möchte vielleicht Gott oder hat Gott dein Herz berührt? Vielleicht sind es Kinder, die Kisten haben, Waisen. Ich sehe da hinten der Marek. Oder Kriege auf der Welt, in der Ukraine, wo er tätig ist. Vielleicht ist es bei dir Menschen, die hoffnungslos sind, die Jesus noch nicht kennen. Vielleicht ist die Not, die du siehst, Menschen, die einsam sind. Oder psychisch erkrankte Menschen. Ältere Menschen. Oder vielleicht kranke Menschen, die pflegebedürftig sind. Vielleicht sind es verfolgte Christen. Politische Themen, die dir Kummer machen. Du siehst Nöte in der Welt. Oder vielleicht Menschen, die hungern, Menschen, die dursten, weil sie kein so feines Wasser haben. Menschen, die vielleicht keinen Job haben, keine Lehrstelle finden. Klimakrise oder vielleicht oder Lehrermangel. Menschenhandel. Oder Menschen, die in Sucht leben. Menschen, die pornosüchtig sind. Oder irgendwie Geschäftsmänner, die in herausfordernden Situationen sind. Was ist die Not, die Gott dir aufs Herz legt? Asylsuchende, Jugendliche, ganz unterschiedliche, ich kann nicht alles aufzählen. Das sind so viele Nöte auf dieser Welt, die wir manchmal schon sehen. Was ist die Not, die dein Herz berührt? Und für mich ist es persönlich wirklich so, vor Jahren bin ich mal in der Kandra Arena an einer Party gewesen und ich bin wirklich dort so gehockt, bin einfach mit ein paar dort mit und bin so dort gehockt und habe so die jungen Leute angeschaut und also gedacht, ich sehe mich dort drin, in diesen jungen Leuten. Die ist so eine Sehnsucht nach Liebe, nach Annahme. Ich habe so gesehen, wie die Jungs haben versucht, die Mädels anzutanzen und irgendwie Liebe zu empfangen. Oder dann habe ich die anderen beobachtet, wo du wie hast gemerkt, die sind ein paar hergehockt und haben Bier an Bier an Bier getrunken, einfach weil sie sich gesehnt haben nach Erfüllung. Und das war für mich so ein Moment, wo ich realisiert habe, wow, das sind so viele junge Menschen, die eine Not haben, die ich eine Zeit lang auch hatte in meinem Leben. Und das hat etwas bewegt in meinem Herz. Wir sind einen ganz anderen Weg eingeschlagen, als ich eigentlich geplant hatte. Was ist deine Not? Was ist das, was dein Herz berührt, was du darüber grennst? Mit was redest du? Über welche Not redest du mit Gott? 4 Monate waren seither vergangen. Eines Tages, als ich König Artaxerxes beim Essen Wein einschenkte und ihm den Becher reichte, fiel ihm auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank. Nein, irgendetwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen? Da fragte mich der König, warum bittest du? Ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich, mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen. Ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter westlich des Euphrats, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Asaf, den Verwalter des königlichen der königlichen Wälder, denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg, am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde. Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Artaxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollen. So kam ich zu der Provinzstatthaltern westlich des Euphrats und übergab ihnen die Briefe des Königs. Der Statthalter Sanballat aus Bet-Horon und Tobia, seine Beauftragter für die Provinz Ammon, wurden zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Ein langer Text, aber wir sehen, wie plötzlich eine Wende in die ganze Geschichte hineinkommt. Wie sein Mitleid etwas hat ausgelöst Und das hat ihn so fest beschäftigt, dass das der König hat gemerkt. Dass der König hat gemerkt, hey, etwas mit dir stimmt nicht. Ich habe mich gefragt, warum ist der Nehemia erschrocken? Es steht dort, warum? Oder er erschrak zutiefst. Ihr müsst wissen, der König war ein Weltherrscher. Ein dominanter König, der hat höchsten Respekt gefordert. Man hat den König nicht einfach so ansprechen. Und traurig sein hat als respektlos gegolten. Es hat auch meistens bedeutet, wie jemand traurig ist, das ist eine schlechte Nachricht. Und das ist nicht gut, vor dem König so zu sein. Und jetzt kommt gleichzeitig der Moment, wo er eigentlich darauf gewartet hat, dass der König jetzt ihn anspricht. Endlich eine Chance, den König zu fragen. Vielleicht ist er wegen dem ein bisschen nervös geworden. Und wisst ihr, warum dass er noch viel nervöser ist geworden? Weil mit dem, was er wollte, hat er dem König widersprochen. Wer erinnert sich noch, was in Esra 4 ist passiert und was dort steht? Dürft ihr eure Bibeln aufschlagen? Ich habe es nicht gecheckt, warum er Angst hatte. Warum er erschrocken ist. In Esra 4 hat das Volk Widerstand erlebt, wo sie angefangen haben, den Tempel wieder aufzubauen. Und nachher lesen wir Esra 4, 11 bis 12. Das Schreiben lautete an König Artaxerxes von seinen Untertanen westlich des Euphrat. Wir müssen dem König mitteilen, dass die Juden, die aus deinem Reich zu uns gekommen sind, die aufrührerische versuchte, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Sie legen die Fundamente neu und errichten die Stadtmauern. Also was ist dort passiert? Zeitlich checken wir es zuerst nicht ganz, weil man denkt, ah, das war ja viel weiter vorher gewesen, als der König Artaxerxes. Der war ja dann noch nicht der Macht gewesen. Es war ja so gewesen. Sie haben darüber geschrieben, ihr könnt es nachlesen, dass sie die Stadtmauer aufbauen. Und dann ist Widerstand gekommen. Und dann schreibt der Esra, ja, aber der Widerstand ist dann immer und immer und immer wieder gekommen und macht das Beispiel vom Artaxerxes, das eigentlich in der Zukunft liegt. Und schreibt dann, ja, dann später ist auch der Artaxerxes gekommen und hat gesagt, seine Antwort war nämlich auf die Anklage, verbietet die Bauarbeiten weiterzuführen. Also der König hat gesagt, verbietet Stadtmauern aufzubauen. Also, sie haben schon versucht, die Stadtmauern aufzubauen. Der König hat es verbietet. Es ist Widerstand von dem König gekommen, wo der Nehemia jetzt vor ihm steht und sieht, ich will die Stadtmauern aufbauen. Stellt euch das mal vor. Er hat dem König widersprochen. Darum ist er erschrocken. Aber er war mutig gewesen. Mutig zu handeln. Er hat dann geredet. Er war mutig, hat die Chance genutzt. Er ist mutig, er hat den König gebeten, die Mauern wieder aufzubauen. Er war mutig, für die Briefe zu beten. Er war mutig und hat gefragt für Holz. Er war mutig und der König hat ihm sogar eine Truppe voll Soldaten mitgegeben. Und er hat das alles bekommen, weil Gott mit ihm war. Weil er in diesen vorbereiteten Werk ist gelaufen. Weil er hat erkannt, dass er so Gottes Wille ist. Weil Gott ihm seinen Plan hat offenbart. Weil er 3-4 Monate hat gebetet und Gott ihm hat offenbart und gesagt, hey, mach das und gang für das. Und so war er mutig und treu gewesen. Und die Geschichte hat eine Wendung genommen. Und dort sehen wir ganz stark, wie der Nehemia absolut vorbildlich Ora et Labora gelebt hat. Betet und geschafft. Er war verbunden mit Gott. Er hat mit Gott darüber gerungen. Und jetzt nimmt er eigentlich nicht eine Funktion vom Mundschenk, sondern vom Architekt, vom Planer. Und wie wäre es, wenn wir in unserem Leben alle Prozesse und Projekte und grossen Geschäftsaufträge zusammen mit Gott im Gebet bewegen und Gott fragen, was ist dran, wie soll ich das machen? Und wir sehen, er hat geplant, er hat in diesen 4 Monaten nicht nur gebetet, sondern er hat auch geschafft. Er hat gewusst, ich brauche Holz, ich brauche Bewilligungen, ich brauche Soldaten, die uns beschützen, das wird Widerstand geben. Und das hat er im Gebet gemacht und das ist Ora et Labora. Das zusammen mit Gott ringen und so als Bauarbeiter unterwegs zu sein. Er war nicht einfach im Tempel und hat gebetet, sondern nein, er hat geschafft und Gebet und Fasten miteinander vereint. Was lernen wir von dem Nehemia 1? Bist verfügbar für Menschen. Hab Interesse an ihnen. Hab ein weiches Herz. Stell gute Fragen. Zweite, Leitung fängt nicht an in Aktionismus, sondern in Gebet. Wenn wir etwas bewegen wollen, dann brauchen wir die Kommunikation mit dem Schöpfergott, mit dem Himmelsgott, mit dem allmächtigen Gott. Und das Dritte, er hat mutig gehandelt, wo Gott ihm die Türen geöffnet hat. Ich denke sicher, er hat weiche Knie gehabt, wo er gemerkt hat, jetzt ist eine Chance. Jetzt endlich fragt mir der König. Er hat sich wahrscheinlich anders vorgestellt. Es war manchmal üblich, dass die Könige ab und zu einen Mundschenk zur Seite genommen haben und gesagt, jetzt kannst du dir einen Wunsch erfüllen. Wahrscheinlich hat er auf einen solchen Moment gewartet, dass der König auf ihn zukommt und sagt, jetzt haben wir die Audienz und jetzt kann ich dir mein Anliegen teilen. Nein, es ist mitten im Leben plötzlich passiert. Aber er hat den Mut gehabt, in die offene Tür reinzugehen. Und das fordert uns Gott, glaube ich, raus. Und für mich sind das zum Beispiel so 3 Leadership Skills, wo du merkst, hey, das kannst du einfach mitnehmen. Bist verfügbar für Menschen, hab Interesse an ihnen, hab ein weiches Herz für Menschen. Leitung fängt im Gebet an, nicht im Aktionismus. Und handel mutig, wie Gott dir die Tür öffnet. Und wisst ihr, warum sage ich euch das? Das Buch Nehemia ist voll von genialen Leiterschaftsprinzipien. Und ich möchte dich challengen, dir in dieser Serie zu überlegen, hey, welche Leadership Skills nehme ich mit? Gerade auch, wenn du in der Geschäftswelt ein Unternehmen führst oder irgendwo eine Teamleitung hast oder einfach als 0815 Büzer treu und gut deine Arbeit machst, wenn ich dich herausfordere, schreib dir so dein persönliches Nehemia Leadership Skills Paper. Und ich denke, ich setze noch einen oben drauf. Die das machen und wir bis Ende August eine Seite oder mehr von euren Leidenschaftsprinzipien, die ihr herausgeschafft habt aus dem Buch Nehemia, die lade ich ein, mit mir zusammen irgendwie ein bisschen Mundschenk zu sein, etwas Feines zu trinken. Je nachdem, wie viel das sich werden melden, je nachdem, das gibt es dann oder machen wir dann mehrere Gruppen. Weil es mich auch interessiert, was ihr rausnehmt. Weil ich auch von euch lernen und sehen, hey, was nehmt ihr für Prinzipien? Und es gibt genug, ich habe das Buch gelesen, 101 Leidenschaftsprinzipien. Viele denken so, ja, das ist jetzt weit hergeholt, das seht jetzt mir gar nicht. Und ich möchte euch einfach einladen, bewegt das selber, macht das selber, nehmt das Buch zur Hand und lernt von dem Nehemia. Ich möchte zum Abschluss kommen und den Link machen. Der Nehemia hat ein weiches Herz gehabt, das nicht von dieser Welt aufgesogen hat, im Gegensatz zu einem steinigen Herz. Und es ist auch das Bild von Jesus. Wie eine Person auf dieser Welt hat Mitleid gehabt, hat Liebe gehabt, ein weiches, moosiges Herz gehabt, ist es Jesus gewesen. Er hat Mitleid gehabt mit den Menschen, die krank waren, er hat sie geheilt. Er hat Mitleid gehabt mit denen, die hungrig waren und ihnen zu essen gegeben. Ob geistlich oder physisch. Er hat Mitleid gehabt mit denen, die orientierungslos waren. Und er hat ihnen den Weg gezeigt. Er hat Mitleid gehabt mit den Trauernden und er hat sie getröstet. Und ich glaube, vielleicht fühlst du dich aktuell eher wie der Stein, der noch etwas hart ist. Dann darfst du einfach wie wissen, dass Jesus dir in deiner persönlichen Not begegnet. Mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit, mit seinem Mitleid. Und ich glaube, es ist in dieser Umarmung und in diesem Gebet, in dieser Beziehung, in diesem Prozess mit Jesus, kann auch dein vielleicht steinige Herz zu einem moosigen Herz werden. Weil oft sehen wir auch gerade in den Bergen oder in den Wäldern, ist gerade auch Moos etwas, das fängt an, sich auszubreiten, anfangen, über Steine wachsen, über Wurzeln wachsen und irgendwo etwas Weiches, etwas Wunderbares darf passieren. Wie ihr dort auf dem Bild seht, ich habe mir den Satz aufgeschrieben, Gebet formt ein moosiges, weiches Herz, das sich berühren lässt und mit Gottes Hilfe Veränderung bringt. Und Moos an sich ist schon auch schön und weich, aber gleich kann auch daraus heraus ganz viel Schönes noch passieren. Können Bäume, können Früchte, können Sachen plötzlich wie wachsen. Und das wünschen wir für dich und für mich, dass aus dieser Not, wo wir sehen, plötzlich wunderbare Sachen dürfen entstehen, Stadtmauern aufgebaut werden, Leid von Menschen gelindert werden und Menschen in die Liebe von Gott dürfen eintauchen. Ich will beten zum Schluss. Jesus, danke vielmals, dass du mit uns bist. Danke vielmals für deine Gegenwart. Und danke vielmals für das Leben von Nehemia, das uns herausfordert, wo wir viel von ihm lernen können und wo uns auch erinnert an das Leben, wie du es gelebt hast. Ein Leben voller Liebe, Barmherzigkeit, ein weiches Herz. Und danke, dass du uns heute irgendwo wie ein neuer Moospilz über unsere harten, kalten Herzen darüber lässt, dass wir die Nöte von dieser Welt mit deiner Hilfe, mit deiner Gegenwart wieder aufnehmen dürfen. Danke, dass du jetzt so offenbarst, mit welchen Nöten, dass wir mit dir ins Gebet, ins Gespräch dürfen kommen, in den nächsten Monaten. Und danke, dass du uns vor allem hilfst, die langen Prozesse zu gehen. Ein weiches Herz zu haben, nicht zu begegnen, braucht einen langen Atem, wofür das ich beten. Moos wächst nicht schnell. Moos braucht Zeit. Und wir brauchen Zeit und deine Hilfe, das auszuhalten, wenn es manchmal nicht so schnell geht, wie wir es uns vorstellen. Und danke, dass du auch Kraft dazu gibst. In deinem Namen Jesus. Amen.